Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Sehr gut, ihr könnt es noch, obwohl es schon eine Woche her ist. Aber dieser Jubelruf, der begleitet uns ja durch die ganze österliche Zeit und ich glaube eigentlich das ganze Jahr darüber hinaus. Und das hat gute Gründe. Im Grunde genommen ist jeder Sonntagsgottesdienst ein kleines Osterfest. Nicht von ungefähr hat schon die früheste Christenheit angefangen, sich am Sonntag zum Gottesdienst zu treffen, am Tag der Auferstehung Jesu eben. Und man nannte diesen Tag, diesen Sonntag dann auch Tag des Herrn. Und am Tag des Herrn, da feierte man das Mahl des Herrn, so wie wir das heute auch hier tun werden. Den ersten Christusgläubigen war offenbar klar, dass Karfreitag und Ostern keine unwiederbringlich vergangenen Ereignisse sind. Die Jesusgeschichte ist zwar eine einmalige, aber eben keine vergangene Geschichte. Und darin unterscheidet sich die Jesusgeschichte von aller anderen Geschichte. Cäsar oder Napoleon oder wer auch immer, alle tot. Aber in Jesus von Nazareth und als Jesus von Nazareth hat Gott selbst an seiner Schöpfung gehandelt, an uns, der Herr, der Raum und Zeit umgreift, der dich und mich geschaffen hat. Und deswegen ist Jesu Geschichte zugleich unsere Geschichte. Sein Tod, unser Tod. Seine Auferstehung, unser Leben. Die Jesusgeschichte betrifft uns Menschen eben nicht weniger als beispielsweise die Schöpfungsgeschichte. Auch die Schöpfungsgeschichte berichtet von dem, was Gott getan hat und was für alle Menschen bestimmend ist. Und so ist es mit der Jesusgeschichte genau gleich. Und letzte Woche haben wir ja Taufen gefeiert, heute feiern wir das Abendmahl. Taufe und Abendmahl, das sind sichtbare Zeichen dafür, dass wir dabei sind, dass wir dazugehören, dass wir mit hineingezogen sind in diesen Prozess von Tod und Auferstehung, von Gericht und Gnade, der über Jesus von Nazareth ergangen ist. Und dass die Jesusgeschichte eben von vornherein uns mit einschließt, uns sündhafte, uns sterbliche Menschen. Und dass alles, was mit Jesus zu tun hat, auch uns unmittelbar mit einschließt. Und dass in Jesu Tod und Auferstehung unser neues Leben beschlossen ist, das schreibt uns auch der heutige Predigttext aus dem Kolosserbrief so richtig kräftig hinter die Ohren und ich hoffe auch sehr mächtig ins Herz. Und ich lese uns jetzt aus dem Kolosserbrief Kapitel 2, die Verse 9 bis 15. Kolosser Kapitel 2, die Verse 9 bis 15. Denn in ihm, also in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht, in ihm, der das Haupt jeder Gewalt und Macht ist. Eben in ihm seid ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen vollzogen wird, sondern die im Ausziehen des Fleischesleibes besteht, in der Beschneidung des Christus. Ihr, die ihr mit ihm begraben worden seid in der Taufe. Eben in ihm seid ihr mit auferweckt worden durch den Glauben an die Wirkkraft Gottes, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er, Gott, mit lebendig gemacht, mit ihm, mit Christus, indem er uns alle Übertretungen vergeben hat und den Schuldschein gegen uns löschte, der mit seinen Satzungen gegen uns war. Ja, er hat ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn an das Kreuz heftete. Nachdem er die Gewalten und die Mächte entkleidet hatte, hat er sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, könnte man kurz zusammengefasst auch sagen. Ja, Andrea, du hast es vorher schon angedeutet oder gesagt, das Thema des ersten Sonntags nach Ostern ist die neue Geburt, zu der wir in Christus und dank Christus gelangt sind. Der lateinische Name zeigt es an, quasi modo geniti. Also auf Deutsch Also auch schon gesagt, wie die Neugeborenen, abgeleitet aus 1. Petrus 2, Vers 2, schadet nicht, wenn man es nochmal hört. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wächst zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Neben diesem etwas sperrigen Namen Quasimodo Geniti findet sich auch die Bezeichnung Weißer Sonntag. Ja, also weiß im Sinne von weiß. Und diese beiden Bezeichnungen, wie die neugeborenen Kindlein und Weißer Sonntag, die weisen darauf hin, dass dieser Sonntag einer der traditionellen Tauftermine ist, der andere ist eben Ostern. Und das zeigt, Taufe und Neugeburt hängen zusammen. In der Taufe kommt unsere neue Geburt zeichenhaft zum Ausdruck. Ohne diese neue Geburt hätten wir weder Zukunft noch Hoffnung. Jesus sagt einmal zu dem Gelehrten Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und diese neue Geburt, wir wissen es ja eigentlich, ist reine Gnade, ist einzigartiges Gottesgeschenk. Aber ich denke manchmal so, wenn wir das doch wirklich mal begreifen würden und ernst nehmen. Wie oft machen wir von diesem Wort der Neugeburt dann gleich einen Auftrag oder eine Pflicht zur Bewährung. Du bist neugeboren, also musst du jetzt ja auch so, nicht so tun, als ob du neu wärst, sondern so leben als neuer Mensch. Anstatt dass wir uns dieser Neugeburt einfach mal freuen und gerade damit, gerade so Gott alle Ehre geben. Er hat uns ja nicht neu geboren, damit wir griesgrämig durch die Landschaft laufen, ja, sondern damit wir Freude haben in ihm, an ihm. Das ist das, wozu er uns ursprünglich geschaffen hat, zu seinem Lob, zu seiner Ehre. Dazu sind wir da, auch als Neugeburt. Die geistgewirkte Neugeburt ist sein Geschenk, sein barmherziges, gnädiges, gütiges Handeln an uns. Und Punkt. Das andere kommt auch, aber zunächst mal Punkt. Und das wird deutlich, wenn wir uns mal unvoreingenommen in den Predigttext hineinnehmen lassen. Denn die einzige Grundlage, auf der unser neues, unser ewiges Leben ruht, ist die Tatsache, dass in Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. So lehrt es unser Predigttext. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Punkt. Es geht noch ein bisschen weiter, aber im Grunde Punkt. Es ist alles da, in ihm, in Christus. Und alles Gewicht liegt im ersten Satz auf diesem Wort leibhaftig. Jesus Christus ist eben nicht nur irgendwie wie Gott. Und er handelte auch nicht nur im Auftrag Gottes, wie das die Propheten in Israel zum Beispiel getan haben. Jesus Christus in Person, eben leibhaft, ist Gott. Der ewige, heilige und erhabene Gott in Menschengestalt, einer von uns geworden. Und eben weil in Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig anwesend ist, ist es kein anderer als Gott selbst, der da in, mit und unter der Geschichte Jesu von Nazareth gehandelt hat. Er ist es auch, der da in, mit und unter dem Wasser der Taufe und in, mit und unter den Gaben von Brot und Wein an uns handelt. Man kann es auch andersrum mal sozusagen aufziehen. Wäre in Jesus von Nazareth nicht Gott selbst auf den Plan getreten, dann hätte die Jesusgeschichte für uns nicht die geringste Bedeutung. Die Jesusgeschichte wäre dann nicht mehr als das Lebensbild eines frommen Menschen. Vielleicht lehrreich, Auf der anderen Seite 2000 Jahre her, was sollen wir da schon lernen? Aber letztlich für uns irgendwie bedeutungslos. Die Jesusgeschichte wäre nicht mehr als eine weitere Erzählung vom leidenden Gerechten, so eine Art Hiob 2.0. Sie wäre nichts anderes als eine erneute Bestätigung der zutiefst unbefriedigenden Erfahrung, dass es dem Guten nicht immer gut und dem Schlechten nicht immer schlecht geht. Aber das alles ist die Jesusgeschichte gerade nicht. Die Jesusgeschichte ist von vorne bis hinten, von der Geburt und schon davor, bis zum Tod am Kreuz und darüber hinaus in der Auferstehung in aller Ewigkeit, Gottes Geschichte. Wo auch immer die Evangelisten von Jesus reden und uns von Jesus erzählen, da begegnen wir Gott. Und wer einmal aufmerksam das Neue Testament liest, der stellt fest, das gesamte Neue Testament redet von Jesus so, wie das Alte Testament vom Gott Israels redet. Das Neue Testament kennt überhaupt keinen anderen Gott als den Vater Jesu Christi. Und darum, weil Gott selbst in Christus war und die Welt mit sich versöhnte. Und nur deswegen ist auch das Kreuz, was es ist, nämlich der Ort unserer Rettung, der Beginn unseres ewigen Lebens, der Taterweis unserer Zurechtbringung und unseres Friedens mit Gott. Und deswegen steht das Kreuz in der Mitte unserer Gottesdienste. Und zwar sichtbar, hier vorne hängt es, als auch hörbar. Und besonders die Wortzeichen von Taufe und Abendmahl, die legen uns in je unterschiedlicher Weise ja genau auf das Kreuz fest. Die Taufe, und davon spricht ja der Predigttext, die Taufe ist das Zeichen und das Sinnbild dafür, dass wir von nun an zu Christus gehören und dadurch an allem teilhaben, was er ist und was er getan hat. In ihm, Vers 9, in ihm, Christus, seid ihr zur Fülle gebracht. In ihm, der das Haupt jeder Gewalt und Macht ist. Eben in ihm, in Christus, seid ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen vollzogen wird, sondern im Ausziehen des Fleischesleibes besteht, in der Beschneidung des Christus. Ihr, die ihr mit ihm begraben worden seid in der Taufe. Eben in ihm seid ihr mit auferweckt worden durch den Glauben an die Wirkkraft Gottes, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Auch euch, die ihr tot wart. Das ist die Diagnose über jeden Menschen ohne Christus. Tot in den Übertretungen. Auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er Gott mit lebendig gemacht, mit ihm, mit Christus. Wie jeder Israelit am achten Tag beschnitten wurde und dadurch dem Volk Gottes eingegliedert wurde und an seiner Geschichte Anteil bekam, wird ja ganz besonders deutlich in der Feier des Passamahls, wo das Volk Israel bis heute feiert, als wäre es dabei. Ja? So wie jeder Israelit also durch die Beschneidung am achten Tag in dieses Volk aufgenommen wurde und an der ganzen Geschichte teilbekommen hat, so sind wir durch die Taufe in Christus eingepflanzt, mit Christi Geschichte verbunden und zu Christi Leib zusammengeschlossen worden. Und deswegen werden wir in der Taufe auf Christus getauft, auf ihn allein und auf sein Werk. Paulus schreibt in Römer 6, Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind auf seinen Tod getauft. Die Taufe ist also keine Belobigung für ein frommes Leben. Sie ist kein Abzeichen für besondere Tapferkeit im Glaubenskampf. Sie ist nicht mal in erster Linie ein Bekenntnis. Es sei denn, das Eingeständnis, dass wir alles, auch den Glauben, nur von ihm erwarten, von dem dreieinen Gott. In diesem Sinne ist die Taufe ein Bekenntnis der Gnade Gottes in Christus. Die Taufe ist das von Gott gestiftete Bundeszeichen des neuen Gottesvolks. Und wenn wir Menschen taufen, dann bekennen wir und anerkennen wir, dass sie nicht weniger zu Christus gehören als wir. Jede Taufe geschieht sozusagen im guten Glauben, dass Gott diesen Getauften zu sich gezogen hat aus lauter Güte, so wie er auch uns zu sich gezogen hat aus lauter Güte. Taufe und Abendmahl sind die sichtbaren Hochfeste der unsichtbaren Gnade Gottes. Und deswegen ist es eigentlich so traurig, dass gerade die Taufe und das Abendmahl immer wieder Anlass zu Streitigkeiten und sogar zu Spaltungen gaben. Es geht uns offensichtlich so schwer in Kopf und Herz, dass Gott sich ausgerechnet seiner Schöpfungswerke bedient, um uns anzurühren. So nach dem Motto, ist Gott denn nicht erhaben darüber, uns seine Gnade in Form von Wasser darzureichen oder sie uns mit Brot und Wein schmackhaft zu machen? Können wir denn sicher sein, dass das nicht alles nur ein fauler Zauber, eben ein Hokuspokus ist? Sollte allein Gottes Zusage ausreichen, um aus gewöhnlichem Leitungswasser, ich habe letzte Woche das da aus dem Nebenhaus geholt, Wasserhahn aufgedreht, es war Taufwasser, ja? Sollte allein Gottes Zusage ausreichen, um aus gewöhnlichem Leitungswasser das Wasser unserer ewigen Reinwaschung zu machen? Oder aus handelsüblichem Traubensaft von Edeka, Entschuldigung, und von Brot, das man sich im Online-Shop bestellt, von Oblaten, sollte allein Gottes Zusage ausreichen, dass daraus die Elemente der Sündenvergebung werden? Müsste man denn nicht mehr spüren? Und müssten wir nicht vor allem auch von unserer Seite aus die Gnade Gottes in unserem Leben irgendwie dingfest und erlebbar und sichtbar machen können, als uns im Leben und im Sterben ausschließlich auf Gottes Wort und Zusage zu verlassen? Ihr Lieben, ja, es fordert uns tatsächlich Glauben ab, dem Wort Gottes im Taufwasser und der Zusage Christi hier in Traubensaft und Oblaten zu trauen. Das fordert uns Glauben ab, vielleicht auch Glaubensmut. Ja, ich bin getauft. Wenn wir Wahrheit mit Sichtbarkeit verwechseln und meinen, wir könnten ja nur ernst nehmen, was wir sehen und an uns selbst oder an anderen irgendwie wahrnehmen, was wir selbst oder andere vielleicht umsetzen, dann, glaube ich, trifft uns das Wort des Auferstandenen: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die sind selig. Für uns, die wir, ich glaube, viele von uns insgeheim so ein bisschen zur Vergeistlichung neigen, wird es immer eine Herausforderung bleiben, in den irdischen und sichtbaren Zeichen von Taufe und Abendmahl die gänzlich unsichtbare göttliche Wirklichkeit zu glauben. Und gerade für uns aufgeklärte Westeuropäer, die wir uns mit die Welt, mit mathematischer Berechnung, mit Ingenieurskunst, mit Technik unterworfen haben, ist es eine besondere Herausforderung, fröhlich und unbeschwert darauf zu vertrauen, dass ich so wahr zu Christus gehöre, so wahr mich das Wasser der Taufe benetzt hat. Und dass mir so wahr die Sünden vergeben sind, so wahr mir Brot und Wein ausgeteilt wurden und so wahr ich Brot und Wein in mich aufgenommen habe. Weder unseren eigenen Glauben noch den Glauben der anderen können wir sehen. Aber deswegen hat Christus uns diese Dinge gegeben, Taufe und Abendmahl, da haben wir etwas zum Sehen. Und im Grunde bedeutet ja Gottes Menschwerdung auch genau das. Das Sichtbare, das Kind in Windeln gewickelt, der Gekreuzigte mit einem Lendenschurz umwickelt. Er wurde zur leibhaften Gegenwart, zur sichtbaren Gegenwart auch, der unsichtbaren göttlichen Wirklichkeit. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und Glauben und Sehen, die waren schon immer irgendwie nicht so ganz übereinzubringen. Oder besser gesagt, der Glaube sieht mehr, als man gemeinhin eben sehen kann. Was zum Beispiel, und das ist der letzte Punkt auch aus dem Predigtext, was zum Beispiel konnte man denn eigentlich am Kreuz sehen, damals, vor 2000 Jahren? Was hat man da gesehen? Einen Gekreuzigten, ja, einen ans Holz Gehängten, der am Schluss irgendwann wegröchelte. Kein schöner Tod. Im Zusammenhang mit der Anklage wusste man auch, warum man ihn hingehängt hatte. Offiziell wegen Aufruhr, das war das, was man den Römern sagen musste, eigentlich aber wegen Gotteslästerung. Denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. So lautete das einhellige Urteil der Oberisraeliten, die hier ja eigentlich nur das Alte Testament zur Anwendung brachten. Wenn sich einer zum Gott erhebt, dann muss man den beseitigen. Kann man im Alten Testament nachlesen. Im Glauben aber sehen wir mehr. Und da sehen wir entschieden anderes. Da hing eben doch kein Gotteslästerer. Da hing, man mag es kaum glauben, aber da hing tatsächlich der ewige Sohn Gottes, der alle Sünden der Welt in sich aufgehoben hat. Klar wird uns das erst von Ostern her. Vor Ostern konnte niemand ahnen, geschweige denn erkennen, wer Jesus in Wahrheit ist. Man nannte ihn Messias oder Prophet, Lehrer. Das waren die, die es eher gut mit ihm meinten. Die anderen sagten Fresser und Weinsäufer. Aber dass in Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaft wohnt, das begriff niemand, nicht einmal der engste Jüngerkreis. Auch die Jünger waren auf das Osterlicht des Ostermorgens angewiesen, um zu erkennen, am Kreuz ist der gestorben, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Und von da an erschien die gesamte Jesusgeschichte in einem völlig anderen Licht, eben im Osterlicht. Die Wunder Jesu beispielsweise wurden als das erkannt, was sie in Wahrheit waren, nämlich Zeichen der Herrlichkeit Gottes, Ausdruck der göttlichen Machtfülle Jesu. Seewandel, Brotvermehrung, Totenauferweckungen, das waren keine missionarischen Events. Die haben nämlich auch nicht so gewirkt, sondern sie waren Ausdruck von Jesu verborgenem Wesen. Wer übers Wasser gehen kann und wem Wind und Wellen gehorchen, wer Brot vermehren kann und wer in eigener Regie, nicht dadurch, dass er Gott bittet, sondern wirklich mit seinem eigenen Wort, Tote zum Leben erwecken kann, der ist Gott. Denn nur Gott kann das. Oder denken wir an die Sündenvergebung. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Er lästert. Oder er ist Gott. Nach Ostern erschien vor allem das Kreuz in einem völlig anderen Licht. Jetzt wurde klar, am Kreuz hat Gott gehandelt. In dem Gekreuzigten hatte Gott zu unserem Heil gehandelt. Gott hat uns alle Sünden vergeben. Die Nägel, die Jesus ans Kreuz bohrten, waren im Grunde die Nägel des Gesetzes. Denn verflucht ist, wer am Holz hängt. Den ganzen Fluch, denn das Gesetz des Mose denjenigen androht, die seine Forderungen nicht mit in allen Einzelheiten erfüllen, diesen Fluch hat Christus mit voller Breitseite abbekommen. Er, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaft wohnt, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er, der einzig Sündlose, wurde für uns ein von Gott Verfluchter. Er, der Gottessohn von Ewigkeit, starb als ein von Gott Verlassener, weil er unsere Gottverlassenheit auf sich genommen und getragen hat und ausgehalten hat. Und auch dann noch war er der, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaft wohnt, gerade auch am Kreuz und im Grab. Das ist unbegreiflich, unvorstellbar, es ist auch uneinholbar. Die Nägel des Gesetzes, die Jesus an das Kreuz rammten, er hat Gott gelästert, das waren zugleich die Nägel, mit denen Gott das Gesetz samt seinen unerfüllbaren Forderungen an das Kreuz tackerte. So lesen wir es hier. Gottes Gesetz war bei Licht betrachtet keine Hilfe zum gelingenden Leben. Es hat uns nur unseren Bankrott erklärt. Seht her, ihr seid Sünder. Schön, ne? Dieses Gesetz, das sich als ein nicht zu tilgender Schuldschein gegen uns erwies, hat Gott mit genau den Nägeln an das Kreuz geheftet, die Jesus durchbohrten. Und das alles tat Gott nur für dich. Nicht für sich, für dich. Und es ist darum folgerichtig, wenn es dann hier heißt, Gott habe uns mit dem Gekreuzigten eins gemacht. Er habe uns mit ihm sterben lassen, um uns mit ihm zu neuem Leben auferstehen zu lassen. Zu einem nie dagewesenen, neuartigen, ewigen Leben. Du darfst leben. Du darfst leben. Das Gesetz samt seinen Forderungen gegen dich ist abgetan in Christus. Christus ist das Ende des Gesetzes. Am Kreuz hat Gott sämtliche gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet. Er hat sie nackig dastehen lassen und sie damit zum Gespött gemacht. Gegen die Fülle der Gottheit im Gekreuzigten hatten weder Tod noch Teufel, weder Sünde noch Gesetz eine Chance. Und das ist die alleinige Grundlage unseres neuen Lebens, unserer neuen Geburt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Amen.